Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen beschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes.
Wir haben hier eine Organisation. Das ist der erste Punkt, den ich setzen würde. Das ist ein ganz spezifischer sozialer Typus. Jetzt bin ich der Soziologe. Kirche ist keine Religion. Religion ist abstrakter, das ist so eine Orientierungsstruktur. Da weiß man so ganz grob, worum es geht, um irgendwas Himmlisches im Gegensatz zum Irdischen, fertig. Diesen ganzen Kontext des Missbrauchs kann man wirklich an diesem einen Fall auch aufschlüsseln. Also ich habe natürlich auch alle anderen Studien zur Kenntnis genommen, die in den Bistümern laufen, und es wiederholt sich fast nahezu alles, manchmal 1:1.
Thema statt Tabu. Was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Thomas, herzlich willkommen im Podcast Thema statt Tabu. Ich weiß gar nicht, ob du Abonnent unseres Podcasts bist. Dann
danke. Also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Podcast abonniert. Mhm. Ich bin nicht so podcast-affin, aber die Sachen hier habe ich natürlich gehört.
Ja, das, ja. So, dass du ein bisschen mitbekommen hast, wie wir miteinander sprechen, ja, welche Menschen da sind.
Natürlich.
Wir sind jetzt, ich glaube, insgesamt bei Folge 15 oder 16. Ja, schön, dass du da bist. Auch für unsere Hörer, Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind heute in Köln, beide angereist. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, danke. Ich freue mich auch.
Wir haben dich in den Podcast eingeladen aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist, du bist, aber da wirst du gleich selber was zu sagen, Professor an der RWTH Aachen, mhm, Soziologie. Du bist aber auch Vorsitzender der UAK Aachen. Das heißt, du kennst das Geschäft sozusagen der Aufarbeitung, der unabhängigen Aufarbeitungskommission zum einen, und zum anderen bist du Experte zum Thema Gewaltforschung. Sexualisierte Gewalt ist ein Spezialthema in der Forschung. Ich würde gerne beides beleuchten wollen. Also auf der einen Seite deine Funktion als UAK-Vorsitzender in Aachen und deine Erfahrungen, die du da machst. Und zum anderen über auch deine Expertise nutzen, die du in diesem Kontext erworben hast. Ja, aber gerne. Zunächst würde ich dich gerne einladen, ein bisschen was zu dir selbst zu sagen. Und wer bist du?
Wer bin ich? Also nochmal Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Thomas Krohn, bin 56 Jahre alt, geschieden mit 2 Kindern und leidenschaftlicher Soziologe, das darf man sagen. Ich mache das wirklich gerne, bin eigentlich in Aachen für die soziologischen Theorien zuständig. Also abgefahrenes Zeug, was für den Alltag keine Relevanz hat, größtenteils, wenn man es nicht praktisch macht. Hab dann mich zuerst mit dem islamistischen Terrorismus beschäftigt, seit 9/11, das war der Ausschlagpunkt, das habe ich ein paar Jahre gemacht, bin dann von da aus zur Gewaltforschung, und dann kam vor, ich glaube, 3,5 Jahren die Frage, ob ich im Ehrenamt bei der Aufarbeitungskommission des Bistums Aachen mitwirken möchte. Das habe ich dann gerne angenommen und habe mich dann sozusagen auf diesen Kontext auch in der Forschung simultan spezialisiert. Das bot sich an. Also ich kann es auch gar nicht anders. Wenn ich eine neue Fragestellung habe, dann muss ich mich einlesen und dann nehme ich die Sachen, wo ich denke, ich kenne mich einigermaßen gut aus. Und das passte dann auch tatsächlich ja an verschiedenen Stellen gut zusammen.
Bist du auf dem staatlichen Ticket sozusagen in der UAK unterwegs oder auf dem Bistumsticket?
Ich bin auf dem Bistumsticket unterwegs.
Okay.
Ja, berufen durch Herrn Dieser.
Mhm. Ja.
Wobei das für die praktische Arbeit überhaupt gar keine Rolle spielt bei uns.
Yeah. Magst du noch mal sagen, wie eure UAK zusammengesetzt ist und was eure Schwerpunktarbeit ist?
Ja, gerne. Also von Bistum berufen, wie gesagt, meine Wenigkeit, dann René Rohrkamp, der ist Chefdirektor des Stadtarchivs in Aachen. Ist natürlich sehr wertvoll, alles was mit Akten zu tun hat, kennt er sehr gut. Und Hans-Joachim Eberhardt ist unser Psychologe und Therapeut, hat viel Erfahrung mit Gewalttätern, aber auch mit Menschen mit Gewaltopfererfahrung. Dann haben wir zwei betroffene Personen. Paul Leitner, der ist auch Sprecher des betroffenen Rats, so heißt es in Aachen. Kennt sich auch sehr gut mit der Kirchenstruktur aus. Und Christine König kommt hier aus Köln, auch Mitglied des betroffenen Rats. Und dann haben wir noch die beiden staatlichen Vertretungen, die haben gewechselt. Da hatten wir vorher Maria Hussmann-Kaiser und Dorothea Rongdorf. Die eine war in der Staatskanzlei in Düsseldorf tätig und die andere war ehemalige Amtsrichterin in Aachen. Die sind letzten Sommer ausgeschieden aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt ersetzt durch einmal Paula Rüh, der ehemalige Oberbürgermeister aus Düren, auch in der Erwachsenenbildung viel unterwegs und in der katholischen Erwachsenenbildung. Das heißt, wir haben immer auch Personen in der Kommission, die sozusagen gefühlt kirchennah sind, was wirklich gut ist. Vor allem, wenn ich da mal übertreibe, weil ich wieder zu sauer bin auf irgendwas, dann können die mich wieder einfangen. Das ist wirklich hilfreich. Und Klaus Kattendahl-Biedemann, ehemaliger Ermittler und Kripo-Beamter, den ich kennengelernt habe über die Untersuchung eines Serientäters, Hans-Dieter Iven, sozusagen der Fall Nummer 1 im Gutachten zu Aachen. Und die Aachener Zeitung hat, glaube ich, das war der zweite, über den die berichtet haben, so einen Fall, an dem man fast alles, was das Missbrauchsthema hergibt, ablesen kann. Und der hat den festgenommen, ermittelt und sich später auf ritualisierte Gewalt auch spezialisiert. Und das ist natürlich ein Fundus an Wissen. Das ist großartig, dass wir den jetzt dabei haben. Mhm. Achso, und die Schwerpunkte. Gut, das konnte man ja sowohl der Presse als auch den Zwischenberichten entnehmen. Die ersten drei Jahre haben wir eigentlich um Arbeitsfähigkeit gerungen. Akteneinsicht hin und her. Also wir haben uns eigentlich nur mit dem Bistum gestritten, könnte man platt sagen. Abgesehen davon, dass wir zu diesem einen Täter dann doch ja den Fall aufarbeiten konnten. Jetzt haben wir machen die es ein bisschen anders und haben dem Bistum verschiedene kleinere Projekte vorgeschlagen und hoffen, dass wir die jetzt in der zweiten Phase realisieren können. Das ist einmal ein psychologisches Projekt, da geht es beispielsweise darum, das läuft jetzt demnächst an, die Frage, ob pädophile Täter tatsächlich aus ihrer pädophilen Neigung heraus kriminell werden oder ob es eher Gelegenheitsstrukturen sind. Wusste ich vorher auch nicht, aber nicht alle sogenannten pädokriminellen Täter, da ist auch die pädophile Veranlagung sozusagen das, was den Hauptausschlag macht, sondern manchmal greifen die einfach aus Gelegenheiten zu, wenn man das so salopp formulieren darf. Mhm. Das wird untersucht und das war den zweiten Vorschlag, wo wir jetzt mit dem Bistum in Aachen und auch mit anderen Bistümern in Gespräch sind, ist eine Netzwerkanalyse. Kommen wir vielleicht ja später noch drauf, aber das Thema Erforschung von Netzwerken, das ist gerade ein heißes Thema, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und es gibt in den Sozialwissenschaften gibt es eine Methode dafür. Wie die Statistik, eine richtige Methode. Und zufällig habe ich an meinem Institut jemanden, der da Experte ist. Der macht die Thomas Grund, Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung mit Spezialgebiet Netzwerkanalyse. Und da bot sich das an, zu sagen, gebt uns mal eure Daten, wir machen da was mit und gucken, was dabei rauskommt.
Thomas, du sprichst ja ganz offen über einen Täter, der im Bistum Aachen, du hast es Täter 1 genannt. Du bist ja nicht geborener Aufklärer, Aufarbeiter. Was hat dich besonders in den Bann gezogen? Was hat dich besonders gefangen genommen zu der Thematik? Vielleicht auch zu diesem Täter, vielleicht aber auch zu anderen Tätern.
Ja, das kann ich beantworten. Das waren die Betroffenen dann letztendlich, beziehungsweise die Angehörigen der Betroffenen. Ich fange vorne an. Wenn man mit so einem Ehrenamt anfängt und Missbrauch und keine Ahnung hat, spricht man mit ein paar Leute und dann habe ich den Hinweis bekommen, wo ich zuerst hingucken kann. Und ich nenne den Namen von dem Täter hier. Ist ja verstorben, Hans-Dieter Iven, da wurde gesagt, guck da mal hin, das ist einer der 10 Schlimmsten in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Hab dann Akteneinsicht beantragt, Stapel von Akten habe mich da durchgefräst. Und dann kamen aus verschiedenen Richtungen Leute, und jetzt muss ich sagen, der hat sozusagen der Missbrauch begonnen Mitte der 60er Jahre, der ist verurteilt worden 93 und es gab noch einen zweiten Strafbefehl 2000, also sehr langer Zeitraum, ist aber trotz allem schon 25 Jahre her, von 2000 oder 35, je nachdem, wie man rechnet. Und es gab wahnsinnig viele Leute, die unbedingt noch den Wunsch hatten, was zu erzählen oder mir Materialien zu geben, die also Aktenordner aus dem Schrank geholt haben, die da seit 30 Jahren drin waren, sagen, hier, guck dir das an. Die waren also froh, dass sich nochmal jemand kümmert, weil die Geschichte aus deren Perspektive nicht auserzählt ist. Betroffene Angehörige, Gemeindemitglieder und so weiter.
Das hat sich wie ein Schneeball sozusagen entwickelt? Oder hast du einen Aufruf gemacht, einen öffentlichen?
Nee, genau, es war wie ein Schneeballsystem. Jemand hat angefangen, hat mir dann so ein, zwei Namen genannt, die habe ich getroffen, die nennen mir wieder ein, zwei Namen. Einer hört dann mal, meldet sich, hier Herr Krohn, ich habe auch noch Sachen. Und dann hat sich das verselbstständigt. Und das war natürlich, dann war ich so tief drin, dann habe ich auch gesehen, was an Akten da war, an Informationen und was nicht. Und die ganzen Geschichten, die vor allen Dingen Betroffene und Angehörige erzählen, die auch in keinen Akten drinstehen, das ist dann wie so ein Puzzle. Ne? Man kriegt dann noch wirklich wichtige Puzzleteilchen, um das ganze Bild besser zu sehen.
Und was habt ihr als UAK Aachen mit diesen Erkenntnissen gemacht?
Wir hatten am Anfang eine etwas andere Aufteilung. Also ich war dann für diesen Fall hauptsächlich zuständig und das ist ja Ehrenamt, also mache auch ich ja nebenbei. Und das mit den Betroffenen sprechen, hinfahren, zurückfahren, besprechen und so weiter, das ist zeitintensiv. Es hat einfach gedauert. Also die letzten Betroffenen kriege ich jetzt immer noch Hinweise auf Menschen, die dann irgendwie noch was sagen wollen. Also es hört wahrscheinlich auch gar nicht auf, ist manchmal mein Eindruck. Wir haben uns dann aufgeteilt, andere haben sich zum Beispiel die Priesteramtsausbildung angeguckt. Wir haben uns die Prävention am Anfang noch angeguckt. Das sind verschiedenen Arbeitsgruppen. Insofern, der Fall, den habe ich mit René Rohrkamp, wir haben zusammen die Akten uns angeguckt, haben einige Betroffene zusammen befragt oder die haben uns ihre Geschichten erzählt. Ich finde da der Interviewbegriff, Selbstbefragung ist manchmal so stark. Also das, ich habe etwas mehr dann gemacht, auch mehr Leute dann befragen dürfen als René. Purer Zufall. Und er macht jetzt dafür einen anderen Täter, den er im Blick nimmt. Ich halte mich da raus. Also so teilen wir uns dann auf. Arbeitsteilig gehen wir davor. Und ich hatte ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass im Anfang 27 haben wir dann eine Monographie zu gemacht. Das hat es dann hergegeben. Wir haben eine Anfrage vom Verlag gehabt, ob wir ein Sachbuch dazu machen können. Und ich habe noch nie so schnell mit einem Kollegen zusammen ein Buch geschrieben. Das war in 3 Monaten fertig, weil die Materialien waren da. Wir hatten schon ein paar Aufsätze vorher veröffentlicht, die ganzen Geschichten. Wir sollten nur 200 Seiten schreiben, in 3 Monaten waren 400 Seiten da. Da mussten wir noch, die Kürzungsarbeit war dann das, was mehr Arbeit gemacht hat, aber die Geschichte steht sozusagen. Und seitdem, also das war wichtig, um diesen ganzen Kontext des Missbrauchs, kann man wirklich an diesem einen Fall auch aufschlüsseln. Also ich habe natürlich auch alle anderen Studien zur Kenntnis genommen, die in den Bistümern laufen und es wiederholt sich fast nahezu alles, manchmal 1:1. Ein klitzekleines Beispiel. Die Bistümer haben ja mit den Staatsanwaltschaften gerne auch kooperiert. Und Even ist zur Untersuchungshaft ins Kloster Corneli-Münster gekommen. Und dann kann man mal gucken in anderen Bistümern. Das ist nicht ungewöhnlich, dass man die in Klostern unterbringt. Weil man wahrscheinlich dachte, erstens bei den Staatsanwaltschaften, okay, die Bistümer haben auch ein Interesse daran, die kooperieren. Und da sind Kloster, also Mauern, da sind die safe. Und dann habe ich irgendwo gelesen, den Hinweis bekommen, ja, Even ist aber auch in Amsterdam gewesen in der Zeit. Und da habe ich gedacht, ja, dann ist der mal ausgebüxt. Und hinterher habe ich erfahren, der war jede Woche in Amsterdam. Die haben, als sie in Krefeld die Pfarre untersucht haben, haben die 50.000 bis 70.000 Film- und Fotomaterialien beschlagnahmt. Anfang der 90er Jahre. Man kann mal kurz überlegen, wie man ohne Internet an so viel Material kommt. Da war mir schon klar, das müssen Netzwerke sein, sonst das konnte er wahrscheinlich auch nicht alles selbst fotografieren. Und in der sogenannten Zelle im Kloster haben dann eine zweite Untersuchung gemacht, waren wieder 4.000 bis 5.000. Dann aber auch wirklich viele explizite Film- und Bilddarstellungen. Also da ist keine Kontrolle gewesen. Und,
Das Verblüffende finde ich, wenn man über sexualisierte Gewalt liest oder ich weiß auch gar nicht, liest, sieht, hört, ist ja, wenn man es auf so einer sehr abstrakten Ebene hört, dann denkt man, ja, das weiß man, das gibt es, gibt pädophile Täter, es gibt nicht erwachsen gewordene Täter. Also wir haben in der Studie in Münster sind ja 3 Täterprofile letztendlich kategorisiert worden. Solange es auf dieser Ebene bleibt, da ist sexualisierte Gewalt passiert, kann man ja noch ganz gut Abstand finden. Du hast viel gelesen, du hast viel gesehen. Da muss einem doch eine unbändige Wut, du bist Vater von Kindern, unbändige Wut über Mann, über Frauen, wie auch immer, im Umgang damit. Und ich glaube, ein Problem aktuell in der Debatte, die wir oder die ich meine, beobachten zu können, ist ja, dass viele sagen, da habe ich auch mit Stefan Rixen schon drüber gesprochen, jetzt muss doch mal gut sein, Schwamm drüber. Und ich finde, je näher man den tatsächlichen Taten kommt, desto eher steigt doch die Empörung und die Wut, die man hat im Umgang der Kirche, aber auch des Staates mit sexualisierten Gewaltopfern.
Der letzte Punkt, der ist wichtig. Also natürlich sind die Taten grauenhaft. Wir haben jetzt auch wieder im Rahmen der sogenannten individuellen Aufarbeitung, das ist ja ein neues Thema, haben wir jetzt eine betroffene Person, die wir unterstützen. Und da geht es auch um sexualisierte Gewalt mit wirklich sadistischen Elementen. Die Person hat alles akribisch dargelegt. Das ist so schlimm, dass wir es gar nicht auf unseren Rechner speichern dürfen. Also das ist wirklich übel, natürlich. Und ich will da gar keine Abwertung machen. Alles, was übergriffig ist, ist schlimm. Je nachdem, wie viel Resilienzen die Person mitbringt, mehr oder weniger schlimm das ist. Aber was mich wirklich wütend macht, ist der Umgang der Kirche. Damals und heute. Das ist wirklich da, wo ich... das ist schwierig. Auch im persönlichen Kontakt manchmal. Möchte man, entwickle ich auch Gewaltfantasien und ich verabscheue Gewalt. Aber das ist wirklich kaum erträglich. Und deswegen ist das auch... Es geht um die Organisation der Kirche, ganz spezifisch hier die katholische Kirche. Und da gibt es spezifische Merkmale, spezifische Risikobedingungen. Und darüber müssen wir dann nochmal sprechen. Auch also in der Öffentlichkeit, jetzt nicht nur wir zwei, sondern insgesamt auch darüber, wie die Kirche bis heute ja damit umgeht. Kommen wir vielleicht noch auf das ein oder andere Beispiel.
Erzähl gerne. Also versuch ruhig, Beispiele zu nennen, damit Zuhörer, Zuhörerinnen verstehen, wenn du sagst, das spezifische katholische Kirche, was sind die Strukturen, was sind die Ermöglichungsstrukturen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen bis heute?
Okay, ich fange jetzt ein bisschen weiter an. Also erstmal würde ich unterscheiden, wir haben hier eine Organisation. Das ist der erste Punkt, den ich setzen würde. Das ist ein ganz spezifischer sozialer Typus. Jetzt bin ich der Soziologe. Kirche ist keine Religion. Religion ist abstrakter, das ist so eine Orientierungsstruktur. Da weiß man so ganz grob, worum es geht, um irgendwas Himmlisches im Gegensatz zum Irdischen, fertig. Die Kirche ist aber auch nicht die Seelsorge. Also wenn die Seelsorge in Interaktion in der Beichte betreiben, das ist auch was. Also die Organisation ist dazwischen. Und dann gibt es allgemeine Merkmale, die die Kirche hat, wie jede andere Organisation. Dazu zählen wir in der Soziologie erstens, es gibt Mitgliedschaften. Wir sind nicht alle automatisch in der Kirche, sondern wir müssen getauft sein, wir müssen glauben und ich würde ergänzen, wir müssen zahlen. Wenn man nämlich austritt, zahlt man ja nicht. Ich bin immer noch getauft, ich könnte theoretisch immer noch christlich gläubig sein, aber bin trotzdem kein Kirchenmitglied mehr. Habe ich auch den Brief dann bekommen, dass ich nicht mehr am letzten Abendmahl teilnehmen darf und so weiter und so fort. Mir wurde auch noch andere Dinge, ich wurde auch noch beleidigt, aber das ist eine andere Geschichte. Und das haben wir ja in anderen Organisationen auch. Ne? Es gibt Mitgliedschaftsbedingungen. Und das Zweite ist, dass jede Organisation entscheidet und knüpft an die vorherige Entscheidung an. Und wenn man kann Organisationen so betrachten, als würde man nur Entscheidungen beobachten. Das ist das, was Organisationen tun, mit der Funktion, dass sie Unsicherheiten reduzieren sollen. Also die Kirche soll die Unsicherheit reduzieren, die aus der Religion kommt. Wie deutet man denn die Heiligen Schriften? Was passiert nach dem Tod? Die Universität ist auch eine Organisation, ich nehme das mal als Vergleich, die soll die Unsicherheit reduzieren. Was ist denn wahr und was nicht wahr? Wissenschaft. Und da gibt's dann, und die machen das sozusagen, treffen dann Entscheidungen, die Theorien sind gut, die Methoden sind gut, da gibt's einen Lehrstuhl, da wird geforscht und so weiter. Und da gibt's auch Mitgliedschaftsbedingungen, ne? Wer an die Universität will, der muss ein Abitur haben und so weiter und so fort. Also das ist alles identisch. Und jetzt gibt's aber ganz spezifische Bedingungen in der Kirche. Und von diesen spezifischen Bedingungen gibt's welche, die machen das Ganze riskant für Missbrauch. Und ich nehme jetzt mal, da gibt's eine ganze Reihe, nur beispielhaft. Also diese spezifische Verbindung von dieser Organisation Kirche zur Religion. Dass das, alles was sie machen, ist legitimiert, gerechtfertigt durch Religiöses. Nun wissen wir aber alle, wenn wir mal kurz drüber nachdenken, im Grunde kann man die Religion beliebig ausdeuten. Ich kann jedes Handeln, könnte ich, was ich mache. Ich kann töten, ich kann lieben, ich kann alles machen und kann es mit Religion rechtfertigen. Braucht man nur in die Geschichte zu gucken, ist vollkommen klar. Das haben wir natürlich so in der Form in anderen Organisationen nicht. Das heißt, die Kirche hat ganz bestimmte eigene Spielregeln, die sie religiös begründet. Und alles, was von außen kommt, wird nur nach den eigenen Spielregeln gesehen und danach bewertet. Und da sind dann mindestens zwei Risikobedingungen. Einmal das erwähnen alle, der Klerikalismus. Wir haben die Unterscheidung von den Klerikern auf der einen Seite und den Laien auf der anderen Seite. Und die Kleriker, die sind eben religiös legitimiert, die sind geweiht, die sind, und das muss man wirklich ernst nehmen, von Gott berührt. Das glauben die so. Jetzt wissen wir, es gibt in der Medizin die Halbgötter in Weiß. Das ist so ein bisschen ähnlich, aber es sind eben Halbgötter, keine richtigen Götter. Die Kleriker sind wirklich von Gott berührt. Die sind nicht nur halb berührt, die sind es entweder ganz oder gar nicht. Und daraus leitet sich alles ab für diese Organisation. Zum Beispiel, wer entscheidet in der Kirche? Na, die Kleriker. Die Laien haben im Grunde nichts zu entscheiden. Dann gibt es das, was wir Brüderlichkeitsethik nennen. Kleriker kümmern sich um Kleriker. Das sind Glaubensbrüder. Auch da wieder den Begriff wirklich ernst nehmen. Und wenn dann einer ein Täter wird, dann ist das nicht so, dass der Boss einer Firma, eines Unternehmens sich um seine Angestellten kümmert, so wie ich das machen müsste. Wenn bei uns am Institut ein Vorfall ist, dann bin ich Vorgesetzter, habe die Fach- und Dienstaufsicht und muss mich kümmern. Da ist das anders. Da kümmere ich mich als Bischof dann um meinen Bruder. Und da wird ja schon an der Sprache ganz klar, dass das eine ganz andere Nummer ist. Und welche Stellung die Laien haben, also die Betroffenen, sind ja in der Regel alles Laien. Die interessieren nicht. Also mittlerweile, nach 3,5 Jahren, würde ich sagen, die Betroffenen interessiert die Kirche eigentlich gar nicht.
Das ist sehr zugespitzt.
Sehr zugespitzt.
Ja.
Aber das ist andersherum, wären die wirklich im Zentrum des Interesses, könnte man sich sehr, sehr viele Dinge ganz anders vorstellen, die die Kirche immer schon hätte machen können und auch jetzt immer noch anders machen könnte.
Magst du da Beispiele nennen? Also was würde anders laufen?
Es geht los mit, also sozusagen im ganzen Ablauf mit den Entschädigungsleistungen. Mhm. Ja, also die Kirche hat immer nur so viel gezahlt, wie sie gerade meinte, zahlen zu müssen. Da sprechen unsere Betroffenen, das habe ich öfter gehört, von Schweigegeld. Da wird so eine kleine vierstellige Summe bezahlt für schwerste Handlungen und damit soll man dann bitte zufrieden sein. Dann weiß man, dass als die ersten Verfahren entwickelt wurden nach 2010 zur Entschädigung, dass man dann so bei 15.000 Euro im Schnitt war. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 21.000 Euro. Dann gibt es den Kölner Fall Menne, das Urteil, dann steigen die Preise. Dann wird wieder, muss mehr gezahlt werden, aber immer nur so viel, wie man, das hätte man ganz anders machen können. Ist ja nicht so, als gäbe es keine Vorbilder. Also Kontergan-Skandal. Da gibt es einen Fonds, eine Stiftung, da macht man ganz viel Geld rein und sagt, so, und ihr werdet jetzt alle entschädigt. Der Betroffenenrat in Aachen hat ein eigenes Modell vorgeschlagen, dass man sagt, alle kriegen per se, wo das plausibel ist, 50.000 Euro und bei schweren Fällen kann man noch was drauflegen. Also es gibt andere Möglichkeiten. Dann auch die Nachsorge, so ein Aspekt, der völlig untergeht momentan.
Ja.
Also die gehen in das Verfahren, in das sogenannte UKA-Verfahren, in das Anerkennungsverfahren und dann werden die mehr oder weniger alleingelassen. Die Betroffenen, also wenn man mit denen spricht, wenn der Antrag gestellt ist, dann haben die ja alles das Schlimmste schon hinter sich, in Anführungsstrichen, im Sinne von, die haben ihre Geschichte erzählt, sind es losgeworden, was ja wirklich auch kein leichter Angang ist für keinen der Betroffenen. Der Antrag ist da und dann ist es aber nicht gut. Die sitzen dann nicht zu Hause und sagen, ach, wie toll, jetzt warte ich mal ganz gemütlich, bis die Entscheidung kommt. Nein, die sind völlig mit den Nerven am Ende. Dann kommt vielleicht vom Bistum mal wieder ein Brief und dann zittern die Hände und dann ist das aber nur vom Betroffenenrat und so weiter. Warum hat man kein Case-Management? Ist ja nicht so, als wäre das ein ganz neues Tool, was es nicht gibt, und betreut die und sagt denen, alle 4 Wochen geben wir denen eine Meldung, wie der Stand der Verfahren ist. Mhm. Und so weiter. Also es gibt ganz viele kleine Maßnahmen, die man so ad hoc aus dem Ärmel schütteln könnte, die nicht viel Geld kosten. Und wenn sie Geld kosten, wäre es auch nicht schlimm, die man implementieren können, um für die Betroffenen was zu tun. Und wenn man so die Zeiträume, die wir im Blick genommen haben, sich anguckt, gibt's halt auch ganz viele Dinge, wo die Kirche einfach gnadenlos eben gegen die Betroffenen agiert hat. Auch da vielleicht eine kleine Geschichte. Wir haben bei dem Haupttäter Hans-Dieter Iven, da gibt es Martin, den Betroffenen, den kann ich nennen, weil es gibt 2 Artikel in der Aachener Zeitung. Der hat ihn in den Knast gebracht, im Prinzip als 10-Jähriger. Und Martin hat mit seinen Großeltern und seiner Mutter in der Wohnung des Großvaters gelebt. Der war Küster in der Krefeld in St. Josef, kannte also den Täter. Und Iven hat Martin, wie allen anderen auch, machen die Täter ja häufig, gedroht. Wenn du von dem Missbrauch erzählst, dann wirst du deine Freunde verlieren, dann wirst du, Familienmitglieder werden erkranken, du wirst deine Wohnung verlieren und so weiter. Dann, das ist vielleicht nur Zufall und eine Korrelation, aber vielleicht hat es auch miteinander zu tun, ist sein Großvater am Tag der Verurteilung von ihm verstorben. Also schon schrecklich. Ja, das war der geliebte Großvater. Ich war mit Martin an der St. Josefskirche, der hat mir da alles gezeigt. Großvater hat zum Beispiel eine Rampe gebaut für Behinderte und so weiter. Und er sagte, ich kenne die ganze Kirche, der hat mich immer mitgenommen. Also sehr herzliches, enges Verhältnis. Und ja, dann ist Ivan verurteilt worden. Und der Großvater, der Küster, war tot. Und da hat die Kirche nichts anderes zu tun gehabt, als sie aus der Wohnung rauszuschmeißen, weil das ja eine Küsterwohnung war.
Unfassbar.
Und da... Ja, und da ist dann wieder genau der Punkt, wo ich sagte, ja, da wird also diese Wut.
Ja.
Ja, geht mir auch nah, merke ich, wenn ich es jetzt erzähle. Ja, das ist wirklich. Ja, der musste dann, die Oma musste woanders hin, erzählte Martin mir. Also die Familie war zerrissen. Und dann, wenn man von außen meint, irgendwas beurteilen zu können, das habe ich auch gelernt, kann man nicht. Man muss die Betroffenen erzählen lassen. Martin sagt in so einem Nebensatz, ja, aber. Die Gemeinde war ja gespalten über den ganzen Fall. Martin und seine Mutter wurden auf der Straße beschimpft. Ja, wie könnt ihr den charismatischen, beliebten Pfarrer da beschuldigen? Er sagte, wir waren zwar in keinem guten Stadtteil mehr danach, aber er war froh, dass er da raus war, weil er hat das nachgelassen. Also das alles hat mehrere Seiten, ja. Aber wie die Kirche das machen kann und sagen, ja, dann raus mit euch, das ist so typisch. Also daran sieht man doch oder fühlt, es gibt keine betroffenen Orientierungen.
Aber ich, meinem Eindruck nach, auf allen Seiten nicht. Also der, mein Kollege Jochen und ich, wir sind häufiger in Kirchengemeinden unterwegs, wo genau das passiert, was du beschreibst. Es sind charismatische Täterpersönlichkeiten, an denen sich wirklich auch Kirchengemeinden scheiden.
Ja, natürlich.
Wir haben immer wieder auch den Punkt, dass wir rechtfertigen müssen, warum machen wir das überhaupt, weil das war doch so netter oder der hat unsere ganze Gemeindestruktur neu geordnet. Wir Kinder und Jugendlichen waren fasziniert, weil er plötzlich eine ganz andere Kultur ins Gemeindeleben gebracht hat und. Oder am Sterbebett meiner Mutter, meines Vaters, wem auch immer gesessen hat, wie kann das denn sein und wie könnt ihr so mit Dreck schmeißen? Also das ist nicht nur innerhalb der, du hast es klerikalen Strukturen der Kirche, der Organisation genannt, sondern auch in den Gemeinden selber. Und das finde ich, diese Gleichzeitigkeit von unglaublichen Taten mit der Verbindung einer charismatischen Persönlichkeit, das passiert das in anderen Gewaltkontexten auch? Du kennst dich besser aus als ich.
In anderen Gewaltkontexten? Das würde ich jetzt so nicht sagen, nicht zwingend. Also dafür kenne ich die anderen Kontexte nicht gut genug. Mhm. Deswegen sagte ich ja gerade, Kirche ist eine spezifische Organisation, da gucke ich jetzt genau hin. Diese Ergebnisse einfach zu übertragen auf Sportvereine, Schulen oder was anderes, da wäre ich vorsichtig. Ja, und ich habe mich auch vorher mit Straßengewalt oder so beschäftigt, da ist Charisma jetzt nicht so wichtig. Aber das, was du beschreibst, das erzählen alle Studien. Alle. Also da fahren Fanclubs den versetzten Priestern hinterher. Mhm. Und die Frage ist ja eher, warum eigentlich? Wie im Nachhinein sich darüber zu empören, ist leicht. Aber es ist ja erklärbar. Also wir nennen das die verhärteten Mitglieder. Das sind oft haben wir Kontakt zu gläubigen Mitgliedern. Ist ja auch in unserer Kommission gläubige Mitglieder, die dann mit diesen Fakten konfrontiert werden. Und da hängt deren Identität dran. Also wir haben bei ihm zum Beispiel einen Brief gefunden, da war der schon im Knast und er hat ja vor Gericht, der hat zweimal in der ganzen, so laut Aktenlage, zweimal zugegeben, den Missbrauch, zweimal. Vor Gericht dann noch mehr, aber die anderen Fälle waren auch verjährt. Da war er also im Knast und da hat ein Ehepaar an das Bistum geschrieben, das könnte nicht sein, dass er das gemacht hat. Die würden doch jeden Sonntag mit ihm Kaffee und Kuchen essen und trinken, das kann nicht sein, die kennen den, das ist ein Fehler. Gut, also zum einen hat das Bistum natürlich, also in Aachen oder auch andere Bistümer haben das natürlich befeuert. Da gibt's ja immer schon, das Argument war ja, das sind alles Gerüchte. Und Gerüchten gehen wir zwar nach, konfrontieren dann die Beschuldigten damit, aber wenn man nichts beweisen kann, können wir ja nichts machen. Und aber wenn man jemanden was Böses will, brauchen wir ja nur Gerüchte in die Welt setzen. Das war das gängige Argument, um die Beschuldigten zu schützen. Und die Mitglieder in den Gemeinden, die haben es ja auch nicht leicht. Die kriegen keine Information durchs Bistum. Das ist auch wieder die Verantwortung eigentlich des Bistums, der Gemeinde zu sagen, okay, wir haben hier eine Beschuldigung, wir machen das transparent, da gibt es ein staatsanwaltliches Verfahren, wir wissen noch nichts oder wir wissen, da ist was dran oder da ist nichts dran. So kann man übrigens auch Beschuldigte, falls sie mal falsch beschuldigt werden, entlasten. Was seltener vorkommt, aber kommt ja auch vor. Also die haben keine Information, aber Gerüchte. Ja, bei ihm war auch klar, der wurde versetzt, da wusste das ganze Bistum, dass das ein pädokrimineller Täter ist. Als der nach Krefeld versetzt wurde, der war vorher Militärpfarrer, da haben sich sogar Bistumsangestellte beim Bistum sind hingefahren und gesagt, das könnt ihr nicht machen, wir wissen, wer das ist. Hat ihn nicht weiter interessiert. Kleiner Nebeneffekt, ich gebe jetzt mal so eine Info weiter, die demnächst wahrscheinlich auch kommt. Mir ist letztens aufgefallen, also Iven war Militärpfarrer, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Gallenkirchen. Da gibt es auch Betroffenenberichte, die schrecklich formuliert sind. Der musste auch sehr gewütet haben. Und es gibt auch mindestens einen, der sich beim Bistum gemeldet hat, ein ehemaliger Soldat, ein junger Mann. Das heißt, das Bistum wusste Bescheid. Und dann hat der Militärpfarrer, so liest man auch, der Militärbischof, liest man auch in den Akten, der wollte Iven dann auch nicht mehr haben. Dann haben die das aber gedeichselt, der hatte nur noch ein halbes Jahr Vertrag, Urlaub und dann Versetzung, passte das. Der Militärbischof wusste wohl, was da vorfällt. Der Militärbischof war Hengsbach. Nur mal so nebenbei. Das ist auch wieder Thema Netzwerke. Das sind dann so die Infos. Yeah. Wenn man die alle zusammenpackt und nicht an Zufälle glaubt, dann ergibt es irgendwann mal wieder ein Puzzleteilchen.
Ja. Auch nochmal, ich sag mal, eine spannende Facette, die du reinbringst, das Thema Netzwerke. Was sind deine Beweggründe, deine Motive, das Thema Täternetzwerke nochmal neu zu beleuchten? Oder anders zu beleuchten, gar nicht neu, sondern anders. Vielleicht auch nicht erstmalig, aber doch mit einer höheren Intensität.
Als ich angefangen habe mit Iven, hat sich jemand bei mir gemeldet, der den Fall gut kennt und gesagt, du musst auf die Netzwerke achten. Der war in Netzwerke verknüpft. Nun hatte ich noch überhaupt gar kein Fallwissen. Dann habe ich gesagt, alles klar, notiere ich mir und achte drauf. So, damit ging es los. Und dann ist das erstmal in der Versenkung verschwunden. Und wenn man sich das Aachener Gutachten anguckt, da ist von Netzwerken ja nicht die Rede. Da hat, Herr Wastl war ja auch hier, ist sein Gutachten, hat er ja auch einen eigenen Lernprozess, sagt er ja selbst, durchgemacht. Er dachte erst, Netzwerke, das hat nichts. Und ich glaube, jetzt über seine Ermittlungen da in Portugal vor allen Dingen, ist ihm klar geworden, wie relevant der Netzwerkbegriff ist. Und wir haben durch die Berichte der betroffenen Angehörigen sehr früh Hinweise auf Netzwerke bekommen. Also es gab im Fall Iven, also erstmal Krefeld, scheint so ein Hotspot gewesen zu sein. Vor Iven gab es zwei andere Pfarrer, die verurteilt wurden. Dann gab es auch außerhalb des kirchlichen Kontextes Leute, mit denen, und das ist im Rahmen der Ermittlungen, wenn man die Ermittlungsakten, wenn man da reinguckt, wird das auch klar. Es gab den Vorsitzenden des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, pädokrimineller Täter, der verurteilt wurde. Es gab einen Montessori-Lehrer, ehemaligen Judo-Trainer, der verurteilt wurde wegen Missbrauch, der danach übrigens eine Ausbildung gemacht hat, Weiterbildung beim anderen Pfarrer, dann hinterher wieder gearbeitet hat. Dann habe ich einen Betroffenen gesprochen. Interessante Geschichte. Der war der ehemalige Freund von Martins Mutter. Martins Mutter, der Betroffene, war geschieden, hatte einen Freund. Und dieser Freund hat mit dem Judo-Trainer zusammen Ferienfreizeiten im Ausland, im Norden organisiert und sagte mir im Gesprächsraum, im Nachhinein wäre ihm klar geworden, Iven war wohl auch dabei, dass es Pädophilentreffen waren. Und er hat das sind auch wieder diese wirklich berührenden Geschichten, kräftiger Mann, ja, so richtig so boah, eine Kante, sitzt vor mir mit Tränen in den Augen, weil der Trainer, Jörg Schröder, war sein Freund. Sein bester Kumpel und hat vor Gericht erfahren, dass sein bester Kumpel die Kinder im Wohnwagen missbraucht hat, wo sie gemeinsam geschlafen hat. Er hatte halt einen tiefen Schlaf. Das sind so unfassbare Geschichten.
Ja.
Ja, und also
mir verschlägt es ein bisschen die Sprache.
Ja, ich überlege gerade, was ich noch so erzählen kann, damit es nicht zu schlimm wird. Das sind so diese wirklich persönlich berührenden Momente, wo ich dann auch in den Augenblicken, da kann man eigentlich nur noch Taschentücher rumreichen. Ja, das ist so schlimm. Aber es gab da also, das ist nachgewiesen, diese Elemente rund um Krefeld. In Krefeld gab es den Arbeitskreis Humane Sexualität, der kommt ursprünglich aus Berlin. Die haben sich, jetzt geht's weiter, das war ja Anfang der 90er Jahre in Die Grünen waren mit drin, die linken Bewegungen, eine große Bewegung, die ja versucht haben, sozusagen die Sexualität für Kinder und Jugendliche zu liberalisieren. Ich will es jetzt erstmal so formulieren, und haben es auch politisch versucht und auch viel Einfluss genommen. Diese Vereinigung, wo es auch einige dann verurteilte Täter gab, Kentler ist ja auch so ein Fall, der da mit drin hängt, die haben sich gestritten, haben sich auseinanderdividiert und jetzt darf man dreimal raten, an welchem Ort dann die sich unter anderem niedergelassen haben, richtig Krefeld. In Krefeld. Das ist dann auch kein Zufall und ich war vor Ort. Auch das etwas, weil Martin mich gefragt hat, möchte das mal sehen. Das war wirklich beeindruckend. Die Josefkirche sehr groß, direkt gegenüber, 10 Meter, das Haus von Even, wo er seine Pfarrerswohnung hatte, ein paar Meter weiter Martin, die Küsterswohnung, davor ein großer Platz. Also ein ganz einfach öffentlicher Raum mit ein paar Bänken und dies und das. Und da sagte Martin, ja, hier waren früher viele Volksfeste, nebenan ist die Grundschule und Even auf der Ecke konnte direkt runtergucken. Zitat von Martin, der hatte, also zynisch natürlich gemeint, immer einen reichlich gedeckten Tisch. Gegenüber, 30 Meter, ist immer noch die Bürgerinitiative Krefeld, sehr aktive Bürgerinitiative, die ist gekapert worden von diesem pädophilen Club. Das heißt, Even war direkt gegenüber, wo die dann auch ihre Vereinigung hatte. Wie mir hinterher sagte, die ganze Gemeinde, da waren wir ja gerade noch stehen geblieben, wusste das natürlich. Als Gerüchte sagen dann ganz viele, ja, das wissen wir, das war halt so. Alle wussten alles, aber niemand hatte was Handfestes. Der Bischof Hämmerle damals hat sich ja erst geweigert auch, als es mit Even hochkochte, in die Gemeinde zu gehen. Ich kann nicht mit euch sprechen. Auch das Argument habe ich oft gelesen in anderen Studien. Das ist ja eine Vorverurteilung des Beschuldigten. Deswegen kann ich nicht mit euch reden. Ein Argument, was mir überhaupt nicht einleuchtet. Wenn doch Bischöfe eine Funktion haben, dann Seelsorge. Die können doch der Gemeinde seelsorgerisch wirksam werden. Das hätten sie auch damals schon tun können. Haben sie nicht gemacht. Mhm. Ja, dann noch zum Thema Netzwerke. Also hatte ich dann so ein paar Namen, Verurteilte zusammen. Und dann gibt's Zufälle. Einen Zufall berichte ich jetzt. Ich lese im Spiegel einen Artikel von einem Betroffenen, der auch ein ganz schlimmer Fall, weil nämlich die Grauen Schwestern in Berlin, das sind irgendwelche Ordensschwestern, haben die Kinder, ich glaube aus irgendeinem Heim, den pädokriminellen Tätern zugeführt, die in Berlin, und das schreibt er so, auf der Kantstraße im Sexkino missbraucht wurden. Danach sind sie auf der Kantstraße Eis essen gewesen. Ich lese das und denke, Kantstraße, das hast du schon mal gehört. Und dann bin ich meine ganzen Unterlagen durchgegangen. Und jetzt dürft ihr wieder dreimal raten, wohin Even regelmäßig hingefahren ist, selbst noch als er in Untersuchungshaft war, auf die Kantstraße ins Kant-Hotel. Nach eigener Auskunft dazu wurde, das hat seine Sekretärin ausgesagt, die hat er öfter für ihn gebucht, weil er hat sich so für die Mauer interessiert und für die Geschichte da. Ich glaube nicht an solche Zufälle. Übrigens, die Grauen Schwestern hatten, die saßen auch in Willig, in der Nähe von Krefeld. Da gibt's auch wiederum Missbrauchsvorwürfe, wurde irgendwann dann geschlossen. Und so verdichtet sich das. Das sind alles ja nur Indizien, weil Netzwerke, kriminelle Netzwerke wollen natürlich nicht, dass sie auffliegen. Deswegen ist viel geheim, das ist lange her, Leute versterben und so weiter. Aber es ist so offenkundig, also ich halte das für einen Fall Even, für bewiesen, dass es da ein Netzwerk gab. Und jetzt müsste man mal Daten nehmen aus dem Bistum Aachen, deswegen haben wir die Anfrage gemacht, und gucken, finden wir weitere Muster und Strukturen, die auf Netzwerke hinweisen. Netzwerke meint ja nur, es gibt Beziehungen. Das muss gar nicht kriminell sein. Natürlich kennen die Bischöfe sich untereinander, natürlich kennen die zum Teil die Weihejahrgänge sich oder die Priester sich. Aber vielleicht erkennt man doch Muster. Und eigentlich müsste man das deutschlandweit machen.
Du hattest, bevor wir das Mikro angeschaltet hatten, ja auch berichtet, dass besagter Täter über eine große Zahl an Fotos bereits bevor es das Internet gab, verfügte. Man muss ja davon ausgehen, dass die über Netzwerke klerikaler Art oder auch säkularer Art an die Täter weitergegeben werden. Ansonsten wäre das gar nicht denkbar und möglich.
Ja, das werden Tauschmaterialien sein, die Fotos. Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade die WM gestern hinter uns gebracht, wie Panini-Bilder.
Ja.
So stelle ich mir das vor.
Ja.
Und in dem Fall wissen wir, es gab einen holländischen Fotografen, mit dem er zusammengearbeitet hat, in Anführungsstrichen. Er ist selbst oft in den Philippinen und überhaupt im Ausland gewesen, weil er auf Kinder of Color gestanden hat. Das war sozusagen Hauptopfer-Typus. Und hat da auch Fotos gemacht. Mhm. Mhm.
Ja. Wir haben in anderen Zusammenhängen auch mit ehemaligen Heimkindern gesprochen, die die Ähnliches berichten, also nicht so sehr von Netzwerken, aber eben auch davon, dass Ordensschwestern die Kinder den Tätern zugeführt haben. Dann, da gab es dieses Add-on noch, dass dann auch noch Medikamente verabreicht wurden vor der Tat, nach der Tat, um die Kinder ruhig zu stellen. Das sind Abgründe, die man sich wirklich nicht vorstellen mag.
Ja, also das erste, als ich dieses Ehrenamt übernommen habe, das erste Buch, was ich mir angeguckt habe, war von Detlef Zander und Gott schaut weg. Ja, da sind es auch Schwestern im Heim, die dann sozusagen ihre sadistischen Vorlieben unter anderem auch ausleben und dann die Kinder den Tätern überführen. Und die Beschreibungen sind einfach nur fürchterlich. Das toppt jeden Horrorfilm.
Ja.
Einfach so. Ja.
Es war in einer Podcast-Folge mit Betroffenen, gerade in Bezug auf Heimerziehung, die Themen sexualisierte Gewalt, Medikamentenmissbrauch und dann auch als Arbeitskräfte missbraucht. Also da auch das, auch Zwangsarbeit war ein Thema.
Ja, also im Hintergrund, was an in Anführungsstrichen Gerüchten noch existiert, wo man noch nach Beweisen sucht. Deswegen sage ich es jetzt nicht, weil da ist noch nichts nachgewiesen. Aber das sind auch Geschichten. Wenn die sich als wahr herausstellen, dann nimmt das nochmal andere Dimensionen an. Und bei Netzwerken, wenn man dann tatsächlich in die Gesellschaft in Anführungsstrichen weiter reinguckt, dazu sage ich gleich noch was, dann wird man auch natürlich in alle Kreise Verbindungen finden. Das scheint auch völlig klar. Ja. Also das weiß man aus dem Boulevard, dass es hin und wieder auch natürlich prominente Namen gibt, die da auch involviert sind. Mhm. Zu Gesellschaft, also ich habe jetzt schon viel gesagt, zu Organisation. Aus soziologischer Sicht ist es wichtig, die Organisation in Gesellschaft zu nehmen. Ich betone das hier besonders, weil uns aufgefallen ist, dass die Bischöfe versuchen, den Gesellschaftsbegriff und die sogenannten systemischen Ursachen zu nehmen, um die Verantwortung abzuwälzen. Der Begriff systemische Ursache, auf den muss man achten. Das ist so ein Buzzword. Die gibt's nämlich gar nicht. Da wird immer gesagt, seit der MHG-Studie wird gesagt, die MHG-Studie hat die systemischen Ursachen nachgewiesen. In der ganzen MHG-Studie gibt's diesen Begriff aber nicht, systemische Ursachen.
Das hast du überprüft.
Das habe ich überprüft. Und als Systemtheoretiker, der ich innerhalb der Soziologie bin, weiß ich, wenn man sagt, das ist ein System, da muss man angeben, wo sind eigentlich die Grenzen. Und wenn man die Grenzen nicht angibt, und das tut die Kirche nicht, dann ist eigentlich die Aussage, sexueller Missbrauch ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist das, was gesagt wird. Das hat Ackermann gesagt als Vorsitzender des Ausschusses für Missbrauch in der DBK, in der Deutschen Bischofskonferenz. Herr Dieser sagt das auch regelmäßig. Herr Dieser hat ja auch mal gesagt, das wäre gemein, dass jetzt die Kirche kritisiert wird, wo die doch so fortschrittlich ist. Und man müsste den Blick ja weiten auf die Gesellschaft, denn da findet ja der Missbrauch statt. Das ist eine, wir sagen, Externalisierungsstrategie. Ne? Man schiebt das Problem einfach nach außen ab. Denn, und das ist perfide, muss man ein bisschen drauf achten. Wir hatten unter den Schlagworten ja Deutungsmacht. Die Kirche ist immer noch dabei, Deutungsmacht zu gewinnen, wie die Aufarbeitung des Missbrauchs geschehen soll. Und an der Stelle würden wir sagen, nee, so einfach können wir euch das nicht machen. Mit System meinen wir die Organisation und da die Kirche, denn das ist eine spezifische Organisation. Mhm. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das ist wichtig, dass man denen das nicht durchgehen lässt.
Ja. Du hast gerade die gesellschaftliche, natürlich ist es richtig, dass sexualisierte Gewalt ein gesellschaftliches Thema ist. In Nordrhein-Westfalen werden im September, Anfang September, Aufarbeitungsstandards entwickelt. Und da werden ja auch alle gesellschaftlichen Bereiche im Prinzip untersucht. Und es gibt aus meiner Sicht einen Teil der Wahrheit. Natürlich ist die katholische Kirche, vielleicht auch die evangelische, in Prävention, aber auch in Aufarbeitung Schritt weiter als Sport oder Musik, Reiten, Schwimmen, was man da alles so nennen kann, ohne die Verantwortung wegzuschieben der Kirche, die ja eine ganz andere moralische Verpflichtung hat, auf ihre Schäfchen aufzupassen, ist das Thema ja durchaus auch breiter. Und das Thema Netzwerke, was du angesprochen hattest, würde ja gar keinen Sinn machen, wenn die Netzwerke nicht nur innerhalb von Kirche, sondern auch eben in allen gesellschaftlichen Kontexten eine Rolle spielen würde. Hast du Hoffnung, dass die Aufarbeitungsstandards bei der Aufarbeitung nutzen, helfen, um der Gesellschaft, wer immer das sein mag, die Augen zu öffnen?
Ja, Ich kenne ein paar Leute, die da mitarbeiten. Denen vertraue ich vor allen Dingen. Das sind kompetente Menschen dabei. Mhm. Die werden schon was machen. Es ist auch gut, für Standards zu sorgen. Also genau unterschiedliche Organisationen zum Beispiel im Blick zu haben, sagen, wie können wir denn das vergleichen, was die da machen. Und es ist richtig, dass die Kirche gezwungenermaßen, würde ich hinzufügen, weiter ist. Ich kenne nicht viele Leute, die glauben, dass die Kirche freiwillig das gemacht hätte, wenn das 2010 nicht aufgeploppt ist. Ich darf an Kardinal Lehmann erinnern, der als im Spiegel-Interview war das, glaube ich, 2002, als es in den USA die Fälle gab, sagte, nee, das sind Einzelfälle, wir ziehen uns diesen Schuh nicht an. Da wusste er aber schon, da hatte er schon seinem eigenen Bistum, hat ja jetzt die Studie gezeigt, genug eigene Fälle. Man könnte das als Lüge bezeichnen. Das waren so viele, also wenn es, der Wald hat viele Bäume, ne? Aber man kann auch den Wald vor Bäumen dann entweder nicht erkennen oder doch erkennen. Ich bin gespannt, was für Standards da rauskommen. Ich will nur noch mal betonen, dieser Whataboutism, den die Bischöfe machen. What about Schule, what about dies, what about das, den darf man nicht durchgehen lassen. Aber natürlich bezweifelt niemand, dass es da auch schlimmen Missbrauch gibt. Es wird auch Überschneidungen geben zwischen den Organisationen. Ich habe mir ja viel Ärger eingehandelt, weil ich die Kirche einmal strukturell mit der Mafia verglichen habe. Auch sehr, 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 sehr spannender Vergleich, weil ich noch nie einen Vergleich hatte, wo ich so viele Gemeinsamkeiten hatte. Falls das noch reicht mit der Zeit, kann ich das noch berichten. Aber da ich ja jetzt in der katholischen Kirche in der Aufarbeitungskommission bin, lege ich natürlich Wert darauf zu sagen, ihr müsst schon eure eigene, vor eurer eigenen Haustür kehren, wie man so schön sagt, und das erstmal bereinigen. Und da ist es ja nun noch nicht so, dass alle zufrieden sind irgendwie.
Ja.
Und da gibt es noch was zu tun. Wenn ich jetzt höre, dass die Aufarbeitungskommission der katholischen Kirche ihre Arbeit für beendet erklären oder man das gerne hätte, man überlegt, wie lange sollen die denn noch, bin ich ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, und Schuld und Verantwortung kriegt man nicht dadurch weg, dass man sagt, andere haben das auch.
Nee.
So funktioniert es nicht.
Funktioniert doch im Privaten nicht.
Auch an keiner Stelle. Nee. Und eben auch in dieser Organisation nicht. Ja, Aufarbeitung muss mal ein Ende haben. Auch das würde ich jetzt nicht näher mit dir, Thomas, nochmal beleuchten, weil wir das mit Stefan Rixen schon relativ ausführlich gemacht haben. Die Frage, wie geht's mit Aufarbeitung weiter, und die Frage, die der UAK Münster gestellt wurde, war, ist das eine Ewigkeitsaufgabe? Ich würde nach anderthalb Jahren in der Geschäftsstelle der unabhängigen Aufarbeitungskommission sagen, ja, es ist eine Ewigkeitsaufgabe, auch wenn es keiner hören will.
Ja, also ich würde so antworten wollen.
Wie immer die Ewigkeit aussehen
wird, ja, ne? Ja, ja. Da übernimmt man dann wieder christliche Begriffe, ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Mm. Also erstens ist gar nicht klar, was Aufarbeitung meint. So, da gibt's, uns wurde gesagt, Aufarbeitung sei doch archäologische Arbeit, also man gräbt in der Vergangenheit. Da haben wir gesagt, ja, das ist ein wichtiger Teil, aber nur ein Teil. Wir haben sozusagen drei unterschiedliche Teile, sehen wir, nämlich das eine ist Intervention, das heißt, wenn ein Fall passiert ist, auch in der Vergangenheit, soll man den Fall aufarbeiten, wie wir das mit Ivan gemacht haben, und den so weit wie möglich klären und so weiter und so fort. Das ist die archäologische Arbeit. Guckt man in Akten, spricht mit Betroffenen und so weiter. Der zweite wichtige Teil der Aufarbeitung ist die Prävention. Das heißt, das Verhindern von Fällen. Und da ist man ja schon ganz schön weit mit den Schutzkonzepten, mit der Sensibilität der Öffentlichkeit. Gerade in NRW gab es ja die Prä-NRW-Studie, und da muss man sagen, das ist meine persönliche Hoffnung. Das läuft so gut, würde ich sagen, dass ich die Hoffnung habe, dass so ein Fall wie Ivan nicht mehr möglich ist heute. Und das ist gut. Aber es ist noch nicht perfekt. Die Datenlage ist nicht gut, die Evaluation, und man weiß, dass es Einrichtungen gibt, Kitas oder so. Die haben zwar einen Ordner, da steht Schutzkonzept drauf, aber der holt den Ordner dann alle 5 Jahre mal raus. Ansonsten passiert da nichts, wie man so schön sagt, Schutzkonzepte müssen gelebt werden, umgesetzt werden. Und das muss man kontrollieren, und da ist noch Luft nach oben. Aber Prävention ist natürlich eine Daueraufgabe für die Ewigkeit. Ja, und die Nachsorge natürlich auch. Also erstmal von den Betroffenen, die wir jetzt haben. Die Zeit spielt finanziell, monetär für die Kirche. Die versterben. Verstorbene kriegen da nichts mehr. Es wird aber nicht jeder Fall zu verhindern sein. Das auch nicht. Also auch die beste Prävention kann nicht 100% Missbrauch verhindern. Es wird also Fälle geben. Und dann muss man auch die Betroffenen dann wieder eine gute Nachsorge implementieren, und bitte auch für die Ewigkeit. Also insofern das auf jeden Fall. Ob das jetzt so organisiert sein muss, wie es gerade ist, innerhalb der Organisation Kirche, etwas, was sich dann unabhängige Aufarbeitungskommission nennt, die in mancher Hinsicht unabhängig ist, in mancher natürlich nicht, im Sinne von, man ist ja abhängig Was kriegt man für Daten? Wie ist die kriegt man die Akten denn, die man einsehen möchte? Und unter welchen Bedingungen? Das geht ja bis in die praktischen Details. Also es gibt eine UAK, die kriegt die Akten nach Hause. Ja, und dann kann man dann in Ruhe gucken und mal eine Pause machen. Wir müssen ins Archiv gehen, kriegen eine Aufsicht, die uns über die Schulter guckt, ob wir nichts klauen, fotografieren. Und man ist auch nicht begeistert, wenn wir da stundenlang im Archiv sitzen und Personen binden oder und so weiter und so fort. Also es gibt unterschiedliche Bedingungen, wie man Akteneinsicht nehmen kann. Da gibt's dann auch noch Luft nach oben. Strukturell ist das jetzt an der Kirche angegliedert. Es wäre vielleicht wünschenswert, das anders zu machen, dass der Staat da mehr Verantwortung übernimmt, wer auch immer dann der Staat ist, ob die Länder, wo auch immer. Und da ist zum Beispiel die Landeskommission in NRW vielleicht ein Vorbild dann für eine ganz andere Struktur. Hm. Nicht nur für die Inhalte, die die jetzt machen, sondern auch für die Struktur. Dann auch mit anderen Befugnissen. Hm. Also irgendwie ist das raffiniert gebaut. Ne? Man hat die Kommission, die müssen dann und sind abhängig davon, wie Generalvikare und Bischöfe kooperativ sind oder eben nicht. Und dann kann man ein bisschen meckern oder nicht, aber kriegt die Außenwelt dann kaum mit. Mhm. Andere Zugriffsrechte, also man weiß, ja, warum man beispielsweise, warum das gesetzliche europäische Datenschutzrecht nicht genügt,
ja,
verstehe ich nicht. Gut, aber da kann Herr Rixen ja mehr zu sagen zu den Sonderrechten der Kirche. Und
genau. Ja, ich selber deute ja Aufarbeitung natürlich auch rückwärtsgewandt, aber vor allen Dingen, du würdest es Nachsorge Betroffener nennen, ich würde es eher Zukunftsgestaltung im Sinne einer Lebensqualitätsverbesserung Betroffener, dadurch, dass man, dass sich Kirche auch versteht in der Begleitung und Unterstützung Betroffener. Weil meiner Erfahrung nach es immer so ist, dass die Betroffenen nach Halt suchen, auch durchaus in kirchlichen Kontexten.
Hm, ja, ja.
Nicht alle, aber doch eine ganze Reihe.
Absolut.
Und große Erwartungen haben an die Interventionsstellen und deren Kooperationsbereitschaft. Und da geht es auch um Geld, aber lange nicht nur um Geld.
Diese Idee der Dreiteilung habe ich aus der praktischen Gewaltforschung. Wenn es darum geht, also Schlägerei, Kneipenschlägereien. Was tue ich, damit ich gar nicht erst reinkomme? Das ist Prävention. Was tue ich, wenn ich mittendrin bin? Also wie komme ich da leben wieder raus? Das ist die Intervention. Und was tue ich danach, wenn ich in der Schlägerei war? Also es ist ja durchaus auch, kann auch ein sehr traumatisierend, Gewalt ist meistens traumatisierend, also wie gehe ich damit um?
Ja.
Und also das ist sehr praktisch gedacht und jetzt hier nur übertragen auf die Kirche und da stelle ich dann fest, okay, dieses Muster würde hier eigentlich auch greifen, vor allen Dingen, wenn man dann die Defizite sieht.
Hast du denn im Kontext deiner Gewaltforschung dich auch explizit mit sexualisierter Gewalt beschäftigt?
Nee. Nur am Rande, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Die Gewaltforschungs-Community in der Soziologie ist sehr speziell. Und da dreht sich auch viel um Begrifflichkeiten und Diskussionen. Also sagt man sexuelle oder sexualisierte Gewalt? Was soll das überhaupt sein? Ich würde ja eigentlich lieber sagen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung.
Mhm.
Weil es da, also definitorisch ist das alles ganz schwierig, spielt aber hier gar keine Rolle. Mhm. Deswegen, ich habe auch, auch der Missbrauchsbegriff, da wird ja gesagt, Missbrauch, die Gegenseite wäre Gebrauch, aber man kann Kinder nicht gebrauchen. Mittlerweile würde ich auch lieber von Missbrauch sprechen, einfach weil niemand auf die Idee kommt, Gebrauch als Gegenseite zu nehmen. So. Aber im akademischen Diskurs muss man sowas natürlich muss man sich viel Mühe geben, die Begriffe möglichst klar zu nennen, damit man weiß, wovon man redet. Ne? Das ist auch übrigens eine gute Lernerfahrung für mich. Das, was ich an der Uni da mache, das kann ich nicht ins Feld in der Kirche mit einbringen. Ich kann ja nicht zum Betroffenen sagen, ey, was du erlebt hast, ist eigentlich keine Gewalt. Das ist eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Dann ist das Gespräch vorbei und die halten mich alle für bekloppt. Also das eine ist der akademische Diskurs und das andere ist das, was in dem spezifischen Feld dann stattfindet.
Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal gefragt, was ist eigentlich das Spezifische an, ich nenne es mal, sexualisierter Gewalt, weil jeder weiß, dass die Vulnerabilität an der Stelle eine besonders hohe ist und dass Körperlichkeit und die Verletzung des eigenen Körpers mit jeder Gewaltform, das geht, glaube ich, dem Gewaltbegriff einigermaßen einher, in besonderer Weise traumatisierend ist. Aber ich würde gerne mal verstehen, dass Warum ist das eigentlich so massiv?
Also meine Antwort wäre, und das ist wirklich ein spannender Punkt, den du da aufmachst, das hat natürlich mit der Sexualmoral gerade der katholischen Kirche zu tun.
Okay.
Und dazu, das habe ich von Magnus Stried gelernt, bin ja kein Theologe, dass die Ursünde vererbt wird durch den Geschlechtsverkehr seit Augustinus. Und dass das ein besonderes Thema ist. Und dann hat man da noch so Vorstellungen von kultischer Reinheit. Das bedeutet, wir sind nicht unrein als Menschen, weil wir bestimmte Handlungen machen. Das wäre neutestamentarisch, könnte man das so deuten. Nein, bestimmte Dinge sind unrein. Körperstoffe, Blut, Sperma, Speichel. Beim Blut ist schon, wenn man das im Hinterkopf hat, ist schon klar, warum Frauen nichts zu sagen haben. Die sind per se unrein. Ja? Menstruation, Blut, schade, Pech gehabt. Und dann ist auch, es dreht sich ja, in der Kirche geht's fast nur um Sex. Und natürlich um die Einhegung dessen. Und das ist ein Besonderheitsmerkmal auch in der Selbstbeschreibung der katholischen Kirche, der Zölibat. Die Vorstellung, dass wenn jemand zölibatär sein will, dass das zu Missbrauch führt, ist natürlich kausal totaler Quatsch. Aber der Zölibat steht ja als Symbol dafür, dass wir hier geweihte Kleriker haben, da ist der Klerikalismus wiederum, die sich freiwillig dem verschreiben, die da etwas versuchen, was schon schwierig genug ist, weil es eine Triebstruktur ist. Also man kann auch auf Essen und Trinken verzichten, kann man machen, geht gewisse Zeit vielleicht gut. Und wenn man nicht ein asexueller Mensch ist, dann wird es auch schwierig, da komplett auf Masturbation wenigstens zu verzichten. Das heißt, es ist so ein Besonderheitsmerkmal. Ne? Da kann man, die Kirche kontrolliert damit und sie kriegt vollen Zugriff auf das eigene Personal bis in die Triebstruktur hinein und auch auf das Klientel. In der Beichte. Es gibt zwei Italiener, die haben schon sehr früh, ich meine, das Buch ist aus den 70ern, die haben die Beichte untersucht und mitgeschrieben ethnografisch. Das ist ja völlig irre. Ich bin ja nicht katholisch, aber da werden Frauen nach ihren Masturbationstechniken befragt und zwar dezidiert, weil es ja ein Unterschied ist, ob mit Geräten oder mit Händen. Und da wird dann irgendwas Religiöses, das eine ist teuflisch, das andere nicht abgeleitet. Und das ist natürlich Kontrolle.
Kontrolle, ja.
Nur Kontrolle bis in das, und dann verbunden natürlich auf der anderen Seite der Kirche bei den Laien mit Scham und schlechtem Gewissen. So kontrolliert man Menschen.
Ja.
Und dann ist das klar, also dieses Thema ist so prominent, dann ist auch klar, dass wenn es dann um Missbrauch geht, da ist ja auch viel andere Art von Missbrauch. Also das sagen dann die Begriffe spiritueller Missbrauch. Du hast gerade gesagt, dann werden dann die ausgenutzt für Arbeiten und so weiter. Aber dass dann die Sexualität ein Problem irgendwann mal darstellt, weil man es nicht ausleben kann, beziehungsweise es ist ja noch viel schlimmer. Man wusste ja vorher, dass die Priester den Zölibat nicht einhalten. Solange es auf der Hinterbühne stattfindet, ist alles okay. Der Udo Lindenberg hat schon in den 70er Jahren gesungen, größter Schwulenclub der Welt. So, aber das ist auf der Hinterbühne, es darf nur nicht auf die Vorderbühne. Das Problem der Kirche ist, dass das jetzt auf der Vorderbühne ist. Mhm. Dann haben sie ein Problem, sonst ja nicht. Ja. Können sie weiter Kontrolle ausüben. Die Priester, also manchmal kriege ich sogar für die Priester auch Mitgefühl und Empathie hin. Also die kriegen nichts beigebracht. Da wird gesagt, zölibatär leben. Ja, okay, aber wie denn? Ich meine, man könnte ja mal gucken, es gibt in den USA beispielsweise Bewegungen wie die NoFap-Bewegung, also wo Männer freiwillig auf Masturbation verzichten. Wenn man sich da mal umguckt, dann geben die konkrete Anleitung, was man denn tun kann. Warum ist das nicht in den Priesterseminaren so? Weil wir das aus den Studien wissen, wird gesagt, dürft ihr nicht. Und das war's eigentlich schon. Deswegen die unreifen sexuellen Identitäten kommen daraus. Die haben gar keine Ahnung, was sie da.
Ja.
Gleichzeitig haben sie aber Vorbilder, Bischöfe und andere Klerikale, wo man dann sieht, okay, so ganz mit dem Zölibat nehmen sie es nicht ernst. Aber es ist, also man, es ist verboten und erlaubt zugleich. Ne? Man darf es offiziell nicht, aber wenn man es dann doch macht, dann gibt es da Regelungen, da kommt man schon mit hin. Das ist natürlich so eine kognitive Dissonanz mit die dann irgendwann nicht schlimm ist, weil ich bin ja ein geweihter Priester und sowieso ein Level höher als andere normale Menschen, dann gehört das eben mit dazu. Jetzt kann man die Dinge so zusammendenken. Und das ist ja auch, und das ist natürlich also diese riesige Betonung von Sexualität in der katholischen Kirche vor allen Dingen, das ist, glaube ich, auch so ein spezifisches Unterscheidungsmerkmal. Da bin ich mal gespannt, ob die, also das ist ja auch bei euren Typen, ist das ja so ein Typus.
No.
Dass es natürlich immer auch um Macht geht, das weiß man immer schon bei sexualisierter Gewalt. Die meisten Vergewaltigungen sollen angeblich jetzt nicht sexuell triebstrukturmotiviert sein, sondern durch Macht. Man will Macht über die Frauen gewinnen, wenn es so die klassische Komponente ist, Mann, Vergewaltiger ist ein Mann und die Betroffene ist eine Frau, da geht es meistens um Macht.
Ja. Ja, und ich glaube, du sagst was sehr Entscheidendes, nämlich wenn man sich die Frage stellt, warum ist das Thema überhaupt so groß und auch in Kirchen so groß, dann hat es ja damit zu tun, dass es letztendlich darum geht, Menschen kontrollieren zu können, genau. Zugriff auf Menschen zu haben, allumfassend.
Louis Kozar, der nannte das eine gierige Organisation. Es gibt Organisationen, die eben bis in die Triebstrukturen hinein der meinen, sie müssten ihre Angestellten kontrollieren. Und das ist ja nun wirklich ein Unterschied. Also wenn ich das mit der Uni vergleiche, natürlich haben wir da auch die Profs, die haben mehr Macht. Gibt gerade ein neues Hochschulgesetz, wo die Machtstrukturen thematisiert werden. Natürlich gibt es das da auch und Machtmissbrauch. Aber die Triebstrukturen der Studierenden, die haben uns explizit nichts anzugehen, gehen uns auch nichts an, die erfragen wir auch nicht. Da gibt's auch nicht so ein Format, wo wir alleine sind, zu zweit. Und ich frage dann die intimsten Details der Studierenden aus. Das wäre das Äquivalent. Das ist völlig undenkbar, machen wir aber in Beichtkontexten und so andauernd. Ja. Das ist schon befremdlich, wenn man das so von außen betrachtet.
Ja. Thomas, du hattest in dem Gespräch vorhin mal kurz über den Vergleich zwischen katholischer Kirche und der Mafia gesprochen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Mafia auch katholisch ist, sozusagen. Ja. Und ich habe eine Idee, weil es den Paten gibt, habe eine Idee von Parallelen. Du hast aber mehr als eine Idee.
Ja, also erstmal die Idee, wie kommt man überhaupt darauf? Das ist geht um den Begriff der Täterorganisation. Das wabert durch den Diskurs. Und ich war Online-Teilnehmer bei der Jahrestagung der MAG-Studie Frank und Frei, war glaube ich auch hier in Köln, da war Herr Dieser im Publikum. Und da kam auch der Begriff der Täterorganisation, da war er ziemlich empört und sagte, nein, die Kirche ist doch keine Täterorganisation, die ist ja nicht gegründet worden, um Gewalt auszuüben, wir sind doch nicht die Mafia. Und Herr Mertens, der den ganzen Skandal ja ins Rollen gebracht hat, dankenswerterweise das direkt da transparent gemacht hat, der sagt auch, nein, das kann man so nicht sagen, mit dem gleichen Grund. So. Und dann habe ich gedacht, gut, ich glaube, ihr habt keine Ahnung von der Mafia, was ich Ihnen nicht vorwerfen will. Ich gucke mir das mal an und vergleiche die Strukturen. Habe ja schon ein bisschen angedeutet, die Organisationsstrukturen sind uns wichtig. Und dann war ich wirklich erstaunt, wie viele Parallelen es gibt. Ich kann ein paar nennen. Es geht los mit der Hierarchie. Wir haben einen Letztentscheider, zumindest in den Lehraufgaben, aber dass der Papst ziemlich mächtig ist und ziemlich viel Einfluss hat, sind wir uns klar. Und dann geht das so sehr streng hierarchisch runter. Das haben wir natürlich bei der Mafia auch. Da gibt es den Paten und dann geht das runter, die Kapos und ne, die Ehrenmänner und so weiter. Beide haben die Funktion, das sind Unsicherheiten zu absorbieren. Das habe ich für die Kirche schon gesagt. Das ist die Unsicherheit, wie man die Heiligen Schriften auslegt und was nach dem Tod passiert, solche Dinge. Bei der Mafia ist es die Unsicherheit, wie man den Geschäftsbeziehungen absichern kann. Wie sorge ich denn dafür, dass, wenn wir einen Vertrag machen, dass du den Vertrag einhältst? Das ist eine Unsicherheit. Der Trick, den beide, und beide verdienen ziemlich viel Geld damit. Für mich sind es beide ökonomische Unternehmer. Wenn man sich anguckt, gut, die Mafia hat ein paar Milliarden mehr, aber im Milliardenbereich sind wir auch in der katholischen Kirche. Ja? Also da ist schon ziemlich viel Geld dahinter. Die wollen also Geld verdienen. Und was verkaufen die? Die haben beide ein Schutz, ein Gut, das ist Schutz. Jetzt habe ich es verraten, verdammt. Also Schutz als Gut verkaufen die. Die Kirche verkauft den Seelenschutz. Die Mafia verkauft den Schutz gesicherter Geschäftsbeziehungen. Und beide machen einen Trick. Und der ist auch identisch. Und zwar verkaufen die diesen Schutz, indem die ihrem Klientel klar machen, dass das Gut, was sie eigentlich haben wollen, dass sie gefährlich leben sozusagen, sie erzeugen aber selbst die Gefahr. Also, die Mafia geht hin und sagt, du zahlst Schutzgeld. Wenn du es nicht zahlst, kommen die mal vorbei, verwüsten dein Geschäft. Das heißt, die Gefahr, gegen die du dich schützen sollst, erzeugt die Mafia selbst. Macht die Kirche aber auch. Die sagt, ey, deine Seele, die muss geschützt werden. Wovor denn? Vor dem Teufel. Den Teufel gibt's aber nur, weil die Kirche den Teufel behauptet. Und dann gibt's Gott. So, also sehr raffiniertes gebautes Geschäftsmodell könnte man sagen. Dann haben sie beide, ja, Mitgliedschaft, habe ich schon gesagt, die haben beide eine Taufe, Zahlung und Glauben. Das ist genau, und Rituale. Das ist für die Kirche, habe ich das schon gesagt, ist das klar. Für die Mafia ist das aber haargenau so. Also die haben ein Aufnahmeritual, das nennen sie die Taufe. Dann hat man Taufpaten dabei, dann wird ein Marienbild verbrannt, weil man wird Mitglied. Genauso, man verlässt dann als Mitglied in jedem Fall diese Organisation nur tot. Man zerfällt zu Staub wie das Bild. Ja. Es gibt die 10 Gebote der Mafia. Die werden wir in dem Buch aufführen, aber man hat irgendwann bei so einer Razzia auch die 10 Gebote ausformuliert, gefunden. Beide beziehen sich auf Religion. Also die Kirche sowieso, das ist klar, aber die Mafia auch. Da ist das Narrativ, dass Jesus durch die Justiz verraten wurde und ermordet wurde, deswegen kann man der Justiz nicht glauben und muss die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das ist auch nur eine Geschichte. Ja, man kann Religion ausdeuten, wie man will. Beide beziehen sich auf Familie. Die Kirchenfamilie, päpstlicherweise oft erwähnt. Ja, und die Mafia ist auch eine große Familie. Ja. Teilweise wortwörtlich zu nehmen. Also nur biologische Familienmitglieder können bei einigen Mafia-Gruppierungen Mitglieder werden, nicht bei allen. Das würde man natürlich für die Kirche ausschließen, dass nur biologische Nachkommen da kommen. Aber es gibt auch Päpste, die waren Söhne von Päpsten. Da gibt's also auch selbst das. Beide haben sehr gute Kontakte in die Politik. Ja, also zu den Staatsanwaltschaften im Fall von Missbrauch ist das vollkommen für alle Bistümer gut dokumentiert. Bei der Mafia ist immer, wird immer Berlusconi genannt mit seinen Ministern. Ein Minister, der war ja Mafia-Mitglied. Beide haben sehr gute oder haben ein eigenes Verständnis von Recht. Beide geben und nehmen sich das Recht, wie sie wollen, könnte man sagen. Die Kirche hat ein eigenes Kirchenrecht. Die Mafia hat auch im Prinzip ihr eigenes Kirchenrecht. In beiden Organisationen haben Frauen überhaupt nichts zu sagen, aber viel im Hintergrund zu machen. Die machen die Drecksarbeit ehrenamtlich. Bei der Mafia müssen sie Kinder aufziehen, die Geheimnisse bewahren und so weiter und so fort. Und in der Kirche macht man alles das, was Frauen so ehrenamtlich machen. Und wenn es um Gewalt geht, haben sie auch beide, und da liegt der Riesenfehler bei Mertens und dieser, die Mafia will keine Gewalt. Das wollen die nicht, weil das ist doch geschäftsschädigend. Am liebsten kommen sie ohne aus. Das ist sozusagen Kollateralschaden. Das passiert und preist man ein. Das ist in der Kirche auch so. Da ist der Missbrauch, ja, wusste man ja immer schon, ist Kollateralschaden, ist eingepreist. Eigentlich wollen die das ja nicht. Beide Organisationen haben in ihrer Organisationsgeschichte natürlich auch Gewaltexzesse. Mafiakriege, Kreuzzüge. Aber wenn man das so wegnimmt, gibt es halt so eine alltägliche Gewalt, die von den Organisationen selbst hingenommen wurde. Also wenn ich das so nebeneinander halte, erkenne ich ja kaum noch Unterschiede. Selbst wenn man sich mal, also da wird's wirklich dann fast schon lustig, wenn ich das im Vortrag mache, da habe ich mal geguckt im Internet unter Karnevalsbekleidung. Und da könnt ihr mal gucken, Ehrenmann, Kapo und Priester. Beide schwarz, beide gut gekleidet, beide meistens mit einem anderen Farbton, beide auch als sozusagen die Kompetenzen, die man von dem Personal erwartet. Die sollen empathisch sein, die sollen Geheimnisse rauskriegen von den anderen in der Beichte oder von den Geschäftsbeziehungen und so weiter. Also bis in die Interaktionen hinein gibt's da Parallelen. Natürlich gibt's auch Unterschiede, das ist mir auch klar. Man hat bei der Mafia wenig von sexuellem Missbrauch gegenüber Kindern erfahren. Und auf der anderen Seite, bei der Kirche ist es selten, dass die, glaube ich, irgendwie in Säure aufgelöst werden, irgendwelche Leute gefunden werden. Ja, also gibt Unterschiede, die sollen gar nicht geleugnet werden. Aber was ja daran, also wenn man das so nebeneinander hält, ich habe auch sehr viel Empörung bei Vorträgen, meistens von gläubigen Leuten. Mhm. Also klar. Das muss ich dann wohl in Kauf nehmen. Aber es gibt auch Leute, die auch religiös der Kirche positiv eigentlich zugewandt sind, die das dann gelesen haben, die erst gesagt haben, das ist ja alles Quatsch, was machst du, da willst du ja nur provozieren. Und dann sagen, nee, da ist was dran. Das sind zu viele Parallelen, als dass man sie ignorieren könnte. Mhm. Den Begriff der Täterorganisation, den gibt's ja eigentlich gar nicht. Das ist kein juristischer Begriff. Aber wenn man damit meint, dass es bestimmte Strukturen gibt, die Gewalt nahelegen, dann würde ich sagen, sind die beiden schon sehr, sehr, also mir fällt keine andere Organisation ein, die so nah an der Mafia dran ist. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, für wen es schlimmer ist, für die Mafia oder für die Kirche.
Gut, ja. Thomas, ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen. So krümelt halt der Keks, es ist nicht dein.